Hallo. Schön, bist du da. Ich habe mega Freude, dass ich heute mit euch zusammen die Serie starten darf. #Jesus2019. Ich fühle mich ein bisschen geehrt, dass ich das darf. Wir werden bis zu Ostern anschauen, was Jesus so sagt, was Jesus gesagt hat über sich selber, wenn er gesagt hat, ich bin. Und weißt du, was ich mega froh bin? Das ist, dass wir einen Gott haben, der sich offenbart. Der sagt, hey, da bin ich und ich will mit euch zusammen sein. Das bin ich einfach mega froh, dass er ein Gott ist, der sagt, hey, wer mich sucht, der wird mich finden. Ich habe gedacht, ich gebe euch so als Start von dieser Preach eine kleine Offenbarung von mir. Ich habe 4 Geschwister. Und 2 von meinen Geschwistern waren extrem begehrt beim anderen Geschlecht. Sie haben ständig Liebesbriefe bekommen, so Sachen. Und bei mir war das leider nie so. Und letztens haben wir auch ein Fellowship gehabt. Das machen wir manchmal am Morgen, nach der Morgen-Celebration, dass wir zusammen sitzen und zusammen essen. Dann sind wir also dort auf der Seite zusammen gesessen, an einem Tisch. Und dann habe ich genau das gesagt, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Und dann hat meine Freundin Ramona gesagt, ja, kein Wunder, Joy, wenn ein Mann mal an dir Interesse gezeigt hat, hast du ihn einfach angerülpst. Und es war wirklich so gewesen. Also eine Situation. Und jetzt denke ich, das ist schon so lange her, das darf ich jetzt hier mal erzählen. Bei Jesus war es anders gewesen. Jesus sind Scharen von Menschen hineingelaufen, ganz andere Situation. Aber Jesus ist seine Fans auch wieder losgeworden über das wählen hat oder nicht, das weiß ich nicht so genau. Aber wir lesen heute Stellen aus dem Johannes 6. Und in meiner Bibel steht über den Versen, die ich mit euch lesen möchte, Jesus Christus, das Brot des Lebens. Ich finde, manchmal sind das extrem langweilige Überschriften in der Bibel. Oder die hat irgendjemand erfunden, das sind ja auch nicht wirklich in der Bibel. Also ich würde diesen Versen den Titel geben, wie Jesus seine Fans in kürzester Zeit wieder los wurde. Oder irgendwie so, könnte man sicher noch daran arbeiten. Aber es ist so, dass am Anfang vom Johannes 6 lesen wir, dass Tausende von Menschen Jesus nachgefolgt sind. Also wir lesen dann in dieser Geschichte, es waren 5'000 Männer mit Frauen und Kindern. Also es sind locker über 20'000 Leute, die Jesus einfach nachgelatscht sind. Und am Ende von dem Kapitel 6 ist ein Großteil von den Leuten gegangen und haben gesagt, hey, uns wird das zu bunt mit dem Jesus, nicht mit uns. Und da steht ganz am Schluss, da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und das ist so mein Wunsch für heute Abend, dass wenn wir, also wir am Schluss nicht sagen, Jesus, was bist du für ein Freak mit dir, will ich lieber nichts zu tun haben, sondern dass wir sagen und glauben, Jesus, Gott, du hast das Wort vom ewigen Leben. Woher sollten wir sonst gehen? Also, wir starten in der Johannes 6. Vielleicht noch eine Bemerkung. Letztens war das Endzeitseminar und ich habe ganz viel gelernt dort. Und etwas ist mir aufgegangen, das hat irgendwie meine Art und Weise, wie ich die Bibel lese oder das Neue Testament lese, ein bisschen verändert. Und das möchte ich euch gerne sagen. Und zwar haben die Juden ganz viele Propheten gehabt, und unter anderem der Prophet Daniel. Und der Daniel war etwa 500 Jahre vor Jesus gewesen. Und der Daniel hat prophezeit, dass ein Messias, dass ein Retter wird kommen. Und zwar ziemlich genau hat er die Jahre angegeben. Das heisst, zur Zeit von Jesus, ja, der ist ja inspiriert sie vom Himmel, also er hat gewusst, wenn der Messias wird kommen. Das heißt, die Juden zur Zeit von Jesus, die haben extrem einen Retter erwartet. Die haben gewusst, der muss jederzeit kommen und es sind viele verschiedene Leute gewesen, die sich so als Retter aufgespielt haben und die haben also wirklich gedacht, hey, welcher von all denen ist es jetzt? Genau, und Jesus ist natürlich in der Favoritenliste weit oben gewesen. Aber sie haben sich unter Retter etwas anderes vorgestellt, weil der Prophet Daniel hat auch prophezeit, dass das aktuelle Königreich, das zum Zeit des Messias wird sein, wird zerstört werden und ein neues Königreich wird aufbauen, wo die ganze Erde wird erfüllen. Und das hat sich erfüllt, weil das Römische Reich, das war zu dieser Zeit gewesen, und die Juden haben sehr unter dem Römischen Reich gelitten. Das ist ziemlich bald nach Jesus zerfallen und das Reich von Jesus ist aufgebaut worden, aber ganz anders, als die Juden sich das vorgestellt haben. Ich meine, sie haben nicht gedacht, dass der Messias der Gott ist, der sein ganzes Leben wird geben wird für die ganze Welt, der wieder wird auferstehen wird, der seinen Geist schicken wird, der in den Himmel auffahren und zur Rechten von Gott her sitzen und von dort das neue Reich regieren, das sich seitdem vergrößert und über die ganze Erde ausbreitet. Meine, das wissen wir jetzt. Gell? Wir haben Geschichte, 2000 Jahre später, wir können schauen, das ist logisch. Aber die Juden haben das nicht gewusst. Und sie haben natürlich gedacht, hast du vielleicht gecheckt, was sie gedacht haben? Sie haben gedacht, der Messias, der wird unser König. Und der zerstört nachher das Römische Reich und wir sind endlich frei. Genau, das haben sie gedacht. Und man nimmt an, auch seine engsten Jünger, also auch die 12 Jünger, haben wahrscheinlich gedacht, dass Jesus irgendwann der König wird sein, der die Römer endlich besiegt. Okay, das so als Hintergrundinfo. Anfang von dem Johannes 6, da laufen also die Tausende von Leuten Jesus nach und sie sind irgendwo am See Genezareth und plötzlich haben alle Hunger und der nächste Ort ist mega weit weg, wo man hätte das Essen auftreiben können und irgendwie haben sie selber nicht daran gedacht und denkt, oh, was sollen wir jetzt machen? Irgendwo ist ein Kind gestanden, das hat 5 Brot und 2 Fische gehabt und das haben sie Jesus gebracht und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, super, verteilen das und die Jünger haben das angefangen zu verteilen und es sind alle satt worden und am Schluss hat man 12 Körper Reste eingesammelt. Krasses Vermehrungswunder. Also am Schluss hat es mehr Essen gehabt als am Anfang und alle Bücher waren voll gewesen. Und wenn es in unserer Zeit passiert wäre, dann wären es sicher nicht Brot und Fisch gewesen, sondern Brot und Cervelat und ich bin sicher, es hätte ja noch Senf dabei gehabt und Paprika-Chips. Oder? Und jetzt musst du dir den Moment vorstellen, du hast gerade ein krasses Wunder gesehen. Du hast einen vollen Bauch, mega feine Paprika-Chips gegessen, finde ich persönlich das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte. Und nachher denkst du, also der muss es jetzt wirklich sein, oder, der Jesus. Ich meine, der heilt die Kranken, der vermehrt Essen, der sagt gute Sachen, der ist es. Und wir lesen in der Bibel, dass die Masse vielleicht so ein bisschen leicht erregt war, so ein bisschen in einem Drive, so endlich ist unser Retter da, der ist es. Und sie wollten ihn gerade zum König machen. Aber Jesus hat ja gewusst, nein, ich werde nicht König auf dieser Erde. Und ist abgedäust, dass sie ihn nicht haben mit Gewalt zum König machen können. Und am nächsten Tag hat sich die Masse ein bisschen beruhigt und sie haben Jesus wieder gefunden. Und dann lesen wir, dass sie als erstes gesagt haben, Jesus, wo bist du gewesen? Jesus hat natürlich ihnen das nicht verraten. Ist übrigens recht oft so, wenn man liest, Jesus hat selten die Antwort gegeben auf die Frage, die er gestellt hat selten Antwort gegeben auf die Frage, die er gestellt worden ist, aber er hat immer Antworten gegeben. Also wenn dir Jesus nicht gerade eine Antwort gibt auf die Frage, die du ihm stellst, dann wird er dir einfach etwas viel Besseres sagen. Dann kannst du vielleicht mal fragen, was willst du mir sagen? Ist vielleicht eventuell etwas anderes. Genau, Jesus entgegnete. Nicht, wo er war, aber er hat gesagt, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid, aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Das finde ich noch krass. Also man muss dir die Menschenmasse vorstellen. Die haben alle tagtäglich Wunder gesehen, also wahrscheinlich den lieblangen Tag lang. Die haben super Predigten gehört von Jesus. Die waren berührt von ihm. Die haben Vermehrungswunder gesehen. Die waren begeistert von ihm. Die haben vielleicht sogar ihren Job zurückgelassen, dass sie ihm hinten nachlaufen konnten und mehr mit ihm erleben. Aber Jesus sagt zu ihnen, hey, was euch Gott mit all diesen Wundern will sagen, das versteht ihr nicht. Hey, da ist ein Gott hinter all diesen Wundern. Er macht nicht einfach nur Wunder zum Spass. Der will euch etwas sagen mit diesen Wundern. Der will erkannt werden. Wenn ihr auch den kennen, der hinter diesen Wundern ist. Das ist übrigens heute noch das genau Gleiche. Gott liebt es, Wunder zu tun. Aber am meisten liebt er es, wenn wir ihn hinter den Wundern erkennen und ihn kennenlernen. Das ist das, was Gottes Herz wirklich froh macht. Wir lesen weiter. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Du merkst, Jesus steigt voll in das Thema hinein, voll nicht auf die Frage der Jünger. Und er will ihnen das Geheimnis offenbaren von dem Gott hinter dem Wunder. Oder? Weil Gott, Jesus hat ja gewusst, die stehen alle vor mir. Und die haben keine Ahnung, wer ich wirklich bin. Die haben keine Ahnung, dass gerade das Wunder der Menschheitsgeschichte vor ihren Augen passiert. Also versucht er ihnen ein bisschen zu helfen, dass sie das Geheimnis entdecken können. Und jetzt haben wir hier den Vers genauer gesagt. Hey, kümmert euch nicht nur um Servelas und Paprika-Chips, auch nicht um Tofu und weiss ich nicht was alles. Bemüht euch um die Nahrung, die das ewige Leben bringt. Okay. Was stellst du dir vor unter dem ewigen Leben, wenn du das hier so liest? Ich würde jetzt mal behaupten, die meisten von ihnen sagen, das ewige Leben ist das Leben nach dem Tod. Eigentlich steht da in der Bibel wahrscheinlich etwas ganz anderes. Das möchte ich euch gerne sagen. Es ist so, dass im Deutsch gibt es das Wort Leben und im Griechischen, in dieser Sprache ist das Neue Testament geschrieben, gibt es drei Wörter für Leben. Also wenn wir Leben lesen, ist es im Griechischen, können es drei verschiedene Wörter sein. Das erste Wort ist Bios. Das ist der Körper, der physische Körper. Von dem kommt unser Wort Biologie. Das meint einfach das Leben vom Körper. Das zweite Wort ist Psyche. Das meint die menschliche Seele, unser Verstand, unser Wille, unser Gefühl. Und das dritte Wort, das es auf Griechisch gibt, ist das Wort Zoe. Und das Wort Zoe meint das ungeschaffene, göttliche, ewige Leben. Ungeschaffen, warum ungeschaffen? Das heisst, es ist nicht etwas, das Gott gemacht hat, das Gott geschaffen hat, sondern etwas, das schon war, bevor Gott angefangen hat zu arbeiten. Checkst du? Okay, wir lesen mal den Vers, der hilft uns vielleicht ein bisschen. Kolosser. Eins. Denn durch ihn, durch Gott, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Also die Bibel sagt uns, hey, am Anfang hat es schon Leben gegeben, bevor es irgendetwas gegeben hat, was wir mit unseren Augen heute sehen. Und das Leben, das ist das Zoe-Leben. Das ist das Leben, aus dem ist alles andere Leben rausgeflossen. Das ist das Leben vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, von dieser Einheit, von dieser Liebe, von dem Leben, das zwischen ihnen pulsiert hat und immer noch pulsiert. Das ist das wahre Leben, der Ursprung von allem Leben. Und das ist das Zoe-Leben. Und lustigerweise, vielleicht kannst du noch mal eine Folie zurück. In fast all diesen Versen, wo wir im Neuen Testament lesen, rat mal, welches von diesen Wörtern ist auf Griechisch drin? Zoe. Genau. Also wenn wir da vom ewigen Leben reden, dann reden wir ein bisschen von etwas anderem als irgendwie etwas, das dann mal nach dem Tod ist. Von etwas, das ganz real jetzt da ist. Wir lesen noch eine Stelle, wo Jesus gesagt hat, wo er betet hat, später im Johannes, Johannes 17. Also später im Johannes. Wir lesen später im Johannesbrief, ja. Jesus sagt, um das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also das ewige Leben hat nichts mit irgendeiner Zeit zu tun, sondern hat damit zu tun, ob du den kennst, der das Leben in sich hat und wo der Ursprung von allem Leben ist. Und mit dem Hintergrund lesen wir jetzt nochmal den gleichen Vers von vorher, nochmal den Vers 27. Jetzt tönt er vielleicht schon ein bisschen anders in deinen Ohren. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, sagt Jesus, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Bemühen euch, sagt Jesus, um das Zoe-Leben. Bemühen euch um das Leben, darum das Leben zu haben, das der Ursprung ist von allem anderen Leben. Das lebendigste Leben von allen Leben. Dann geht es weiter. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So eine typische Frage. Jesus, was soll ich denn machen? Sag mir Punkt 1, 2, 3. Was muss ich denn machen, dass ich zu dem Leben komme? Und Jesus sagt, er versucht sie hinter das Geheimnis zu bringen. Zu dem Geheimnis zu bringen. Er sagt, nein, es geht eigentlich überhaupt nicht darum, etwas zu machen. Es geht eigentlich darum, dass du glaubst. Glauben heisst Vertrauen. Vertrauen kannst du nur jemandem, den du kennst, wieder kennen. Es geht eigentlich nicht so darum, was du machst. Das Leben hat eigentlich nie etwas damit zu tun, was du könntest machen, sondern immer damit, wer du kennst. Und ob du den kennst. Dann geht es weiter. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Die, die Bibel, das Alte Testament ein bisschen kennen, das ist das Volk Israel aus Ägypten raus und ist ins verheißene Land rein und dazwischen sind es 40 Jahre in der Wüste gewesen. Und Gott hat jeden Tag etwas regnen lassen. Das haben sie Manna genannt. Das war also etwas, was sie gesättigt hat. Und von dem sind sie immer satt worden. Und die Leute haben gesagt, also kannst du es fassen, was da steht? Das sind die gleichen Leute, die den Tag vorher ein krasses Wunder erlebt haben und ständig Wunder erlebt haben. Also gut, wenn du wirklich das sagst, wo du bist, dann zeig da nochmal so ein Wunder, oder? Also, hä? Wie bitte? Das ist der beste Beweis dafür, dass Wunder erleben kein Menschenleben verändern. Das Einzige, was sie verändert, ist der zu kennen, der hinter dem Wunder ist. Also sie sind immer noch genau am gleichen Punkt gewesen. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich Jesus wäre gewesen, hätte ich gesagt, hey, lecker mir am Vödli. Hey, mach da gerade Wunder am Band. Und wenn ich etwas sage, bring wieder ein Wunder. Jesus hat nicht gesagt, lecker mir am Vödli. Er hat Erbarmen gehabt und er hat den Herzenswunsch gehabt, dass die Leute checken, wer er ist. Also ist er weitergegangen und hat ihnen weiter versucht zu erklären. Vers 32 und 33. Jesus erwidert, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Da geht Jesus einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, ob du merkst. Er sagt, sorry, ich weiß, ihr wollt unbedingt gerade jetzt von den Römern befreit werden, aber eigentlich das, was ich werde machen, das ist viel krasser. Das wird die ganze Welt das Leben bringen. Ich werde die ganze Menschheit und die Schöpfung mit mir selber und mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist versöhnen. Das kannst du vielleicht im Moment nicht in deine Birne kriegen, aber es ist viel mehr als das. Es ist viel mehr als das, was du nur gerade jetzt siehst. Herr, sagten sie da zu ihm, okay, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Kennst du das? Ich höre mich da vielleicht manchmal so ein bisschen beten. Jesus, gib mir das und das und das und das und hätte ich noch gerne das und das und das. Und nicht, dass es schlecht ist, Jesus, um etwas zu bitten, aber Jesus sagt, hallo, was sagt er? Ich bin's. Habt ihr es gelesen? Ich bin das Brot vom Leben. Ich bin das, wonach du eigentlich suchst. Ich bin der, der dich erfüllen wird und dir das wird geben, wo du die Zinnerste nachsehnst. Ich bin dein fehlendes Stück. Ich bin nicht nur gekommen, zum Brot zu bringen. Ich bin wirklich gekommen, um dein Brot zu sein. Und ich bin auch nicht einfach nur gekommen, um ein bisschen Leben zu bringen. Ich bin gekommen, um das Leben zu sein. Es bin wirklich ich. Ich bin's, sagt Jesus. Ich weiß nicht, was du dir vorstellst. Du denkst, Jesus sagt, ich bin das Leben. Was er auch genau damit meinen könnte. Ich denke, das denke jetzt ich, Joy, dass ein Großteil von dem, wenn Jesus sagt, ich bin's, heisst, dass er will unsere Herzenswünsche erfüllen. Unsere tiefen Herzenswünsche. Bei uns daheim in der Stube hängt ein Wandtattoo aus dem Psalm 37,4 und dort steht, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und ich tue das immer so mit Herzenswunsch übersetzen, was mein Herz begehrt. Und ich habe das mal an die Wand geklebt und dann denke, das ist so ein bisschen wie ein Deal, oder? Ich sage, ich bin gerne mit Jesus zusammen und verbringe mit ihm Zeit. Und dann gibt er mir als Preis einen von meinen Herzenswünschen. Und ich habe mir nicht so genau überlegt, was meine Herzenswünsche denn sind. Aber ich habe immer gedacht, das tut noch einem guten Deal. Und inzwischen bin ich auf etwas gestoßen, das ich mega spannend finde. Es ist ein Mann, der Toni Stolzfuss, der hat so die Herzenswünsche oder die Grundbedürfnisse des Menschen so ein bisschen zusammengefasst und versucht herauszufinden. Und die siehst du auf der nächsten Folie. Du kannst sie vielleicht kurz durchlesen und überlegen, ob eins von denen vielleicht dich anspricht. Oder ob du denkst, ja, das kenne ich. Und was der Toni sagt, ist eigentlich etwas ganz Simples. Er sagt, das sind unsere Herzenswünsche. Und alles andere, dem liegt immer etwas von dem zugrunde. Zum Beispiel, wenn du mit jemandem ständig einen Konflikt hast und du dir wünschst, du hast mit dieser Person keinen Konflikt mehr, dann wünschst du dir nicht nur einfach, dass du mit dieser Person keinen Konflikt mehr hast, sondern du wünschst dir den Frieden, den du dir versprichst, wenn du mit dieser Person keinen Konflikt mehr hättest. Kommst du raus? Also dein Herzenswunsch ist Frieden. Oder wenn du dir ständig neue Kleider kaufst, im Maß, wo du sie nicht brauchst, das ist vielleicht eher für die Frauen, dann ist dein Herzenswunsch nicht, Kleider zu haben, sondern dein Herzenswunsch ist, und da ist es jetzt auch komplex, ist vielleicht Zugehörigkeit oder Wertschätzung oder Freude. Oder genau, bei Kleidern finde ich es recht vielfältig, was es alles könnte sein. Aber checkst das Prinzip. Ja, also das sind unsere Herzenswünsche, wirklich das, was wir uns tief drinnen sehnen, sagt er. Ich finde, das trifft es recht. Und vielleicht nochmal der Psalm 37,4. Ich habe irgendwann gemerkt, das ist kein Deal. Ich habe nicht Lust, mit Gott zusammen zu sein und dafür gibt er mir etwas. Sondern währenddem ich mit ihm zusammen bin, er ist das Leben, werden die Bedürfnisse gestillt, ohne dass ich erklären kann, wie. Das ist ein bisschen crazy, gell? Aber ich glaube, es ist wirklich so. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte aus meinem Leben. Meine Eltern haben sich scheiden lassen vor nicht allzu langer Zeit. Das hätte ich mir nie gewünscht, oder? Wenn ich so einen Wunschlebenslauf hätte, dann wäre ich darin sicher, dass sich meine Eltern nie scheiden lassen. Aber sie haben sich scheiden lassen. Meine Eltern waren lange getrennt. Und bei zwei Tagen nach der Scheidung hat mein Dad mir angerufen und gesagt, er habe eine Freundin. Habe ich nicht gewusst. Das ist schon mal die Welt zusammengebrochen für mich. Und er will sie mir diese Woche noch vorstellen. Und für mein Joy-Herz war das absolut too much. Also ich war masslos überfordert. Ich meine, ich war noch im Stadion. Erstens verkraften, dass meine Eltern nicht mehr zusammen sind. Und zweitens, hoffentlich kommen sie irgendwann wieder zusammen. Und ich hätte meinem Dad eigentlich am liebsten gesagt, Kopf, behalte deine Freundin für dich, oder? Aber nein, er wollte sie mir umzuverrauen vorstellen. Gut. Zwei Nächte habe ich wirklich nichts geschlafen. Es hat mich wirklich geplagt. Und in der dritten Nacht habe ich gesagt, Jesus, ich weiss, da oben, die Frau hat gleich viel Respekt und Liebe und was auch immer verdient, wie jeder andere Mensch in dem Universum. Aber ich sage dir etwas, Jesus, ich will die Frau nicht lieben. Ich kann sie auch nicht lieben. Wenn du etwas mit meinem Herz machen kannst, do whatever you want, aber ich will nicht und ich kann nicht. Nachher konnte ich einschlafen, Gott sei Dank. Dann ist sie gekommen und ich mag mich einfach immer noch so gut an den Moment erinnern. Die läuft mir entgegen und ich schließe sie einfach ins Herz. Keine Ahnung, wie das passiert. Das ist das, was Jesus macht. Und sie haben nachher bald wieder geheiratet und sie sind in unsere Nähe gezogen und sie sind viel zu uns gekommen und haben unserer kleinen Tochter geschaut. Die älter sind, die wissen das. Ich konnte ihr wirklich meine kleine Tochter ohne Bedenken anvertrauen. Ich konnte ihr wirklich vertrauen, dass sie meiner Tochter, unserer Tochter, einfach gut schaut. Und jetzt, wenn ich sie sehe, kann ich ihr von Herzen sagen, ich hätte sie gern, weil es einfach so ist. Und soll ihr etwas sagen? Ich bin so froh darum, wirklich. Ich bin so froh darum. Ich bin so froh, kann ich lieben und muss ich nicht irgendwie verurteilen oder böse sein oder hässig sein oder was auch immer. Ich bin so froh, kann ich Frieden und muss ich nicht so ständige Unruhe und Nervosität und einen Stress in mir haben. Ich bin so froh. Und was ich sagen kann, was jetzt diese Situation von meinem Leben anbelangt, die Umstände hätte ich mir nie so gewünscht. Aber mein Herz ist voller Leben. Ich fühle mich gut. Manchmal, wenn mit Leuten so ein bisschen bemitleidend, weiss ich fast nicht, wie damit umgehen. Sagen mal, hey, mir geht es wirklich gut. Und ich bin mir auch bewusst, es geht nicht bei allen gleich schnell. Gell? Ein Schmerz gehört zum Leben, aber ich bin überzeugt, das ist das, was Jesus in unserem Herz will tun. Er will unseren Herzenswunsch, zum Beispiel jetzt den Herzenswunsch nach Frieden und nach können lieben, den will er erfüllen. Er will den mehr erfüllen, als du dir vorstellen kannst. Er hat dich so designt, er hat uns so gemacht, dass wir die Herzenswünsche haben, dass sie bei ihm eben gestillt werden. Und das ist ein Geheimnis. Ich meine, der Gott vom Leben, der Ursprung von allem Leben, der Papa, der Sohn, der Heilige Geist, die laden uns ständig in die Beziehung mit ihm ein. Sagt uns, für das sind wir geschaffen. Manchmal denke ich, das kann ich doch fast nicht predigen, oder? Aber hey, es steht da drin, es steht wirklich da drin. Das ist echt ein Geheimnis. Unser Leben ist dazu bestimmt, wirklich mit ihm zusammen zu sein. Zu fühlen, was er fühlt und zu erleben, was er erlebt und zu sehen, was er sieht und zu sagen, was er sagt. Und in dem drin, in dem lebendigen Leben drin, lebendig werden. Weißt, in dem Leben von Gott drin, da gibt es keine Langeweile und keinen Hass und nichts Schlechtes. Da ist wirklich das Leben drin, das lebendige Leben. Wow, ich bin so froh, sind du und ich für das Leben bestimmt. Und es ist bei ihm. Es ist wirklich bei ihm. Und was ich dir heute ganz speziell sagen will, einfach aus der Erfahrung von meinem Leben, ich bin auch noch nicht uralt, aber gleich habe ich schon ein paar Sachen erlebt. Wenn etwas in deinem Leben nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, eben wie zum Beispiel die Scheidung von meinen Eltern, das kann ja etwas ganz anderes sein, es gibt ja tausend Sachen. Hey, hab Mut, vielleicht mal deine Vorstellung loszulassen und Jesus zu fragen, okay, also wenn du sagst, ich bin's, dann zeig mir's, offenbar dir mir. Ich muss es erleben. Und manchmal sind die Momente, wenn unser Leben nicht nach unseren Vorstellungen läuft oder unser Leben grundsätzlich nicht nach unseren Vorstellungen läuft, sind halt die grössten Chancen. Wirklich. Die grössten Chancen, meine ich, in das lebendige Leben hineinzukommen, in das Zoe-Leben. Checkst du? Ja, yeah. das ist so gut mit Jesus, es ist immer voller Hoffnung, oder? Das Leben ist nicht irgendwo am Arsch, das Leben fängt dort erst richtig an, wo es am Arsch ist. Ja. Viel später im Text, Vers 51, sagt Jesus, sie haben übrigens schon viel gesagt, hey, nicht mit mir. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Das ist wieder Zoe, oder? Die Übersetzung ist wieder Zoe. Also wenn du von dem isst, wenn du mit dem Jesus Gemeinschaft hast und mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist, du wirst das Zoe-Leben in dir haben. Das ist ein Versprechen. Kannst darauf gehen, wenn du es ausprobierst, das wird kommen. Wenn Gott etwas verspricht, dann haltet er es. Das ist ein Versprechen. Du wirst das Zoe-Leben in dir haben. Das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Und da redet Jesus schon, wenn die Juden wissen das noch nicht, aber Jesus redet schon davon, dass er seinen eigenen Körper, sein eigenes Leben wird geben, damit wir leben können. Er spielt schon darauf an, dass er am Kreuz wird sterben und sein Leben wird geben, dass das Zoe-Leben zurückkommen kann auf die ganze Welt. Ich bin das Brot vom Leben, sagt Jesus. Du siehst da noch ein bisschen Brot. Ich bin das Brot vom Leben. Was meint Jesus? Ich könnte noch ewig darüber weiterreden, aber ich versuche noch ein bisschen auf den Punkt zu kommen. Was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin das Brot vom Leben? Er meint, hey, weißt du, du kannst wirklich satt werden. Wenn du zu mir kommst, nicht irgendetwas tust, was du das Gefühl hast, was Gott von dir will, sondern wenn du zu ihm kommst, wirst du wirklich satt. Dein Herz kommt zur Ruhe. Brot ist zur Zeit von Jesus das Grundnahrungsmittel gewesen. Das hat es zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht gegeben. Brot ist immer verfügbar gewesen. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben, dann sagt er, hey, meine Einladung an dich, reinzukommen in die Beziehung, die steht am Morgen, am Mittag, am Abend immer zwischendrin. Jeden Tag, es gibt keine Zeit und auch nichts, was du könntest gemacht oder nicht gemacht haben. Damit du nicht dürftest in die Einheit hineinkommen. Jesus, der Vater, der Heilige Geist, die feiern es. Auch wenn du, es gibt manchmal Leute, die sagen mir, ja, weißt du, ich bin nicht mehr so verliebt in Jesus wie vor 10 Jahren, als ich ihn kennengelernt habe. Dann denke ich einmal, oh Scheiße! Du bist am Verhungern. Ich meine, also ich kann auch nicht von Brot leben, das ich vor 10 Jahren gegessen habe. Ich kann im Fall auch nicht von Brot leben, das ich gestern gegessen habe. Ich habe heute wirklich wieder Hunger. Jeden Tag Hunger und bei Jesus. Es ist schon gut bei Jesus. Wenn du auf den Geschmack kommst, dann kommt der Hunger immer mehr. Oder wenn du gewöhnt bist am Verhungern, dann ist er irgendwann weg. Aber wenn du auf den Geschmack kommst, was es heisst, mit Jesus zusammen zu sein, dann kommt der Hunger immer mehr. Dann wird es auch einfacher, sich Zeit nehmen für Jesus und wirklich auf ihn zu warten. Das noch so als Ermutigung. Ich glaube, ich habe meinen Vater ein bisschen verloren, darum komme ich langsam zum Punkt. Ich glaube, wenn wir genährt sind von dieser Beziehung mit Jesus, dann werden nicht nur unsere Herzenswünsche gestillt, sondern ich glaube, dann passiert noch viel mehr. Nochmal einer von meinen Lieblingsversen aus dem Epheser. Der muss jetzt einfach noch kommen. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft am Werk ist. Wo ist er am Werk? Wo? Wo? In dir. In uns. In uns ist er mit seiner unerschöpflichen Kraft am Werk. Ist unendlich viel mehr. Ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten, bitte gib mir, oder begreifen könnten. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Und Jesus kann in deinem und in meinem Leben noch viel mehr machen, als wir ihn könnten erbitten, weil wir uns gerne noch nicht vorstellen könnten, was er alles könnte mit unserem Leben machen. Und ich will mit euch zusammen jetzt dann das Abendmahl feiern, mit denen, die wollen. Das ist immer freiwillig. Beim Abendmahl kann man ein Stück Brot essen und ein bisschen Traubensaft trinken. Und das Abendmahl bedeutet unter anderem, Jesus sagt, hey, ich habe mein Leben gegeben, damit du das Zeugleben überkommst. Das ist schon passiert, gell? Also es ist da, es ist verfügbar. Und wenn ich das Abendmahl feiere, manchmal nehme ich das wie ein Fest. Ich feiere einfach, dass ich in die Einheit vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist eingeladen bin. Dass ich wirklich, auch wenn das nicht in mein Tötz hineingeht, wirklich eingeladen bin. Der Gott, der alles geschaffen hat, die Liebe, die alles gemacht hat, dass ich wirklich ernsthaft eingeladen bin, an dieser Beziehung teilzuhaben. Jeder von uns. Das feiere ich ein bisschen, wenn ich das Abendmahl nehme. Sage ich, ja, nicht nur ein bisschen, mega. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist, dass ich zu dir dazugehören, zu euch dazugehören. Das ist besser als das, was ich mir jemals für mein Leben wünschen könnte. Du darfst nachher dann gehen, wenn du willst, und das nehmen. Und mit Jesus Zeit haben. Wir werden auch noch ein paar Songs spielen für Jesus. Nimm dir einfach die Zeit. Und bis mit ihm. Und ich bete noch. Jesus, je mehr darüber nachdenke, desto mehr denke ich, es ist einfach crazy, was wir glauben. Doch hast es du gesagt. Und mit meinem Verstand, Jesus, ganz ehrlich, ich check's nicht so ganz. Aber in meinem Herz merke ich, es ist so wahr. Du bist wirklich der, der Sachen in mir macht, die ich mir nicht vorstellen kann, wie sie passieren könnten, wenn du nicht wärst. Und Jesus, ich liebe es, mit dir und mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist zusammen zu sein. Ich liebe es zu wissen, dass sie jetzt und in alle Ewigkeit zu euch gehören, zu dir gehören. Und ich bitte dich, dass du den Schleier von unseren Augen wegnimmst, dass wir sehen dürfen, dass es wirklich stimmt. Amen.